beschreibst sozusagen, ihr seid Teil der Lösung, indem ihr die Finanzierung der Lösungen übernehmt. Und das ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sichtbar.
Spannender wird es aus meiner Sicht, wenn man wirklich in das Kreditbuch einer Bank schaut, wofür das Geld verwendet wird. Um sich erstmal einzukategorisieren, mache ich etwas Schlimmes nur weniger oder bin ich wirklich Teil der Lösung?
Ihr habt Chancen ergriffen, die da waren. Und dann sind manageriale Entscheidungen oft ja einfach, weil der Business Case da ist, weil ich sagen kann, damit können wir erfolgreich sein.
Ich glaube, es ging erstmal los, dass vor über 30 Jahren die NordLB zum Beispiel die ersten Windräder in Deutschland mitfinanziert hat.
ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
Hallo und herzlich willkommen bei Die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann.
Heute habe ich Frank Schrader zu Gast und darüber freue ich mich sehr. Er leitet die Deutsche Hypo innerhalb der NordLB, der Norddeutschen Landesbank. Und die Deutsche Hypo finanziert gewerbliche Immobilienprojekte in Europa. Ich freue mich sehr auf das Gespräch zur doppelten Verantwortung von Führung mit dir, Frank, da die Deutsche Hypo ja sehr stark in ihrem Engagement für ökologische Nachhaltigkeit ist. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Frank.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, Inga. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Vielleicht magst du dich erst mal selbst kurz vorstellen.
Sehr gern. Ich bin 47 Jahre alt, bin bei der NordLB als Banker groß geworden, habe in der Norddeutschen Landesbank 28 Jahre in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Ja, und heute freue ich mich, dass ich mit der Deutschen Hypo aus Hannover heraus mich auch um grüne Immobilien und Nachhaltigkeit kümmern darf.
Was macht die Deutsche Hypo genau?
Wir finanzieren gewerbliche Immobilien, das heißt also Hotels, Büros, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandel, alles, was gewerblich genutzt wird und von institutionellen Investoren oder großvolumigen Investoren finanziert werden muss, da sind wir unterwegs. Die Deutsche Hypo hat dabei ein Geschäftsgebiet, was sich über Europa erstreckt, also nicht nur Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland unterwegs sind. Und die ESG-Themen sind eben durch die EU und andere Dinge auch regulatorisch immer mehr ein Thema, aber eben auch durch viele, viele andere Themen. Und da kommen wir dann sehr schnell in das Thema doppelte Verantwortung.
Wunderbar, du sagst schon das richtige Stichwort. Ich will dich mal zum Einstieg fragen, du hast dir, glaube ich, auch die Pilotfolge angehört. Was erschien dir besonders deutsam? Was ist dir in Erinnerung? Vielleicht ja auch vom Co-Evolution Lab vom letzten Jahr, bei dem du ja auch dabei warst.
Es ist, glaube ich, sehr spannend, wie man von den verschiedenen Blickwinkeln drauf guckt auf das Thema. Und sehr hängen geblieben ist bei mir die Thematik, ob du in Häkchen nur etwas Schlimmes verringerst oder ob du dich wirklich aktiv an der Lösung beteiligst als Unternehmen. Und ich glaube, dieser Gedankengang, aus welcher Richtung du eigentlich auf das Thema guckst, ist glaube ich, ein sehr, sehr treffender, um sich erstmal einzukategorisieren. Mache ich etwas Schlimmes nur weniger oder bin ich wirklich Teil der Lösung?
Das ist ja wunderbar. Da gibst du mir gerade das richtige Stichwort für die nächste Frage, weil genau das wollten wir gerne hören, nämlich die Frage, wie gelingt es euch als Deutsche Hypo, weniger Problemverursacher zu sein und mehr Teil der Lösung zu werden? Was habt ihr da unternommen?
Ja, als Finanzierer hast du ja immer zwei Ebenen. Erstmal ist die Ebene des Unternehmens selber, also was wir als CO2, soziales Engagement, unser Einbetten in die Umwelt als Unternehmen verantworten. Und dann hast du die Ebene, wo wir, und die ist die größere, der größere Hebel, die zweite, was wir als Kredite vergeben. Also sprich, wo verleihen wir Geld und was wird mit dem Geld eigentlich gemacht? Und auf beiden Ebenen sind wir sehr aktiv. Also der, ich würde mal mit dem Unternehmensteil anfangen. Als Dienstleister ist es relativ simpel, was CO2-Emissionen angeht. Man hat Gebäude, man hat Dienstreisen zu tun und man hat EDV. Das sind so die wesentlichen Treiber für CO2. Und dann kann man eben noch sein soziales Engagement nach oben oder nach unten drehen und Spenden und anderes, was man gerne integrieren möchte. Das ist so, sind so die Überschriften. Viel spannender wird es aus meiner Sicht, wenn man wirklich in das Kreditbuch einer Bank schaut, wofür das Geld verwendet wird. Bin ich jetzt gerade dabei, neue Kohlekraftwerke zu finanzieren? Am besten noch in Ländern, die keine Umweltstandards haben, wie wir sie gerne sehen würden? Oder bin ich aktiv dabei, Windräder zu finanzieren und wenn wir mal im Energiebereich bleiben? Und auf mein Geschäftsfeld bezogen sind das eben Immobilien. Ob baue ich, reiße ich alles ab, baue neu oder schaue ich mir Immobilien an, die wirklich null Emissionen nachher im Betrieb verursachen? Gehe ich über Sanierung und Ähnliches? Also wir schauen da eben genau auf diese Themen sehr, sehr stark. Sind als Bank der Energiewende, das ist unser Claim auch als NordRB, als Deutsche Hypo, dass wir als Bank der Energiewende in den verschiedenen Segmenten, die NordRB bereithält, dann auch Gelder verleihen, die genau dazu beitragen, dass wir die Transition gemeinschaftlich schaffen, gemeinsam mit unseren Kunden.
Wie hat das begonnen? Wie habt ihr Fahrt aufgenommen, gerade mit dieser zweiten Perspektive, das auch in eurem Geschäftsmodell zu integrieren?
Ich würde da einen Schritt zurück machen. Du hast immer zwei Effekte, finde ich. Gerade bei Unternehmen sind es meistens regulatorische Vorgaben, die dann zu einem radikalen Umdenken bewegen. Das ist, glaube ich, immer wieder zu beobachten und ist, glaube ich, auch Lösung in ganz vielen anderen Themen, die wir gerade sehen. Aber da können wir, glaube ich, später nochmal drauf eingehen. Ich will gar nicht die Frage skippen, die wir gerade eben über die NordRB-Deutsche Hypo, die du gestellt hast. Ich glaube, es ging erstmal los, dass vor über 30 Jahren die NordRB zum Beispiel die ersten Windräder in Deutschland mitfinanziert hat. Damals, glaube ich, war man erstmal als Finanzierer skeptisch. Wie lange stehen die Dinger? Sie sehen nicht so richtig schön aus und hält das technisch eigentlich? Hält das 5 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre? Man wusste es einfach nicht. Insofern waren das eher schon neue Technologien und relativ risikoreiche Finanzierung. Daraus hat sich aber wirklich ein Know-how entwickelt und man muss auch sagen, manchmal muss man auch Glück haben, an der richtigen Stelle zu sein als Norddeutsche Landesbank und Windkraft im Norden. Hat da viel zusammengepasst, an der richtigen Stelle zum richtigen Ort zu sein, aber auch zuzugreifen. Bei den Immobilien ist es so gewesen, dass die Deutsche Hypo auch sich schon sehr früh Gedanken gemacht hat. Und so ist relativ zeitig schon der grüne Pfandbrief entstanden. Also ein klassischer Pfandbrief, den wahrscheinlich auch viele der Hörerinnen und Hörer selber auch kennen. Also ein deutscher Pfandbrief, der mit Immobiliendarlehen besichert ist, kann man dann kaufen. Und in diesem Fall ist er nicht nur besichert mit Immobilien, sondern eben mit grünen Immobilien. Und dann ist eben die große Frage, sind denn eigentlich grüne Immobilien? Und da hat man sich sehr früh Gedanken gemacht über den Verband und auch mit der Deutschen Hypo gemeinsam mit anderen Pfandbriefbanken, wie man das definiert. Und da spielt nicht nur übrigens CO2-Emissionen und Verbrauchswerte eine Rolle, sondern da sind auch Kriterien wie Erreichbarkeit durch den öffentlichen Personennahverkehr spielen eine Rolle. Wie viele Parkplätze gibt es eigentlich noch in Relation zu den Arbeitsplätzen bei einem Bürogebäude? Diverse andere Lokalisationen, Flächenversiegelung, also viele, viele Themen, die wir vielleicht heute gar nicht immer bei den Umweltsiegeln und anderem abgreifen oder viele, die wir heute auch dabei haben, wurden damals schon erdacht.
Du hast ja gesagt, eigentlich ist die Regulatorik hat auch ein bisschen geholfen, die Gesetzgebung, ja. Vorgaben und so weiter. Insofern frage ich mich, was hat diese Ausrichtung des Geschäftes in eurer Organisation gemacht? In der Haltung, in den Diskursen, in den Diskussionen, was würdest du sagen?
Ja, also ich glaube, das Geschäft entwickelt sich, es ist immer ein beidseitiger Prozess. Auf der einen Seite hast du immer Kolleginnen und Kollegen, die für so ein Geschäft brennen, die einfach, wo sich was entwickelt, wo, wenn man neudeutsch das Wort Purpose mit drin hat, also die eben nicht nur gerne Banker sind und gerne Geld verleihen, sondern die einfach sagen, ich möchte das mit den Geldern, die ich hier sozusagen als Kredit herauslege und hoffentlich irgendwann von den Kunden zurückgezahlt bekomme, dass mit denen auch sinnvolle und gute Sachen passieren. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich Unternehmenslenker, die sagen, ja, das ist jetzt nicht nur eine hedonistische Idee, die Kollegen da haben, sondern wir können damit eben auch Geld verdienen, weil der Unternehmenszweck ja schon auch ein monetärer ist am Ende, egal bei welchen Trägern man unterwegs ist. Und die muss man dann überzeugen. Und das, glaube ich, geht miteinander, aufeinander zu, dass sowas sich entwickelt. Der Zwang entsteht dann, wenn der Gesetzgeber noch dazu sagt, ihr müsst euch übrigens um diese Themen auch kümmern. Und ich glaube, das merken wir jetzt gerade, dass diejenigen, die sich sowieso schon damit befasst haben und in den Geschäftsfeldern unterwegs waren, einen echten Wettbewerbsvorteil haben, weil sie einfach in ihrer Organisation schon die richtigen Leute haben, die da Lust drauf hatten und viel vorausgedacht haben und viel in Kontakt waren. Und auch der andere Wettbewerber, der da jetzt zustößt, sich natürlich versucht, jetzt da auch Gedanken zu machen. Also es sind immer so die beiden Seiten im Unternehmen, aber auch der externe, der Gesetzgeber, der da irgendwo zu beiträgt, dass solche Veränderungen stattfinden. Und wenn ich das nochmal konkret als Beispiel für die Hörerinnen und Hörer machen darf, bei den CO2-Bilanzen, die der ein oder andere Unternehmer, der jetzt zuhört, vielleicht kennt für sein Unternehmen. Also die Berichterstattung, die ab je nach Unternehmensgröße, ab diesem respektive dann in den nächsten Jahren, je nach Umsatzgröße Pflicht wird. Das ist bei Banken schon dieses Jahr der Fall. Wir müssen aber darüber hinaus auch immer den CO2-Ausstoß unseres Kreditbuches messen und dann auch reduzieren. Die EZB hat die Banken dazu verpflichtet, ihr Kreditbuch auch im CO2 zu bemessen und bis 2045 respektive 2050 zu reduzieren bis auf null. Das heißt also, auch wir müssen unsere Kunden jetzt fragen, was sie mit dem Geld tun und wie viel CO2 dadurch entsteht. Und da ist ein ganz anderer Hebel nochmal drin, sich Gedanken zu machen, wenn ich mein Beispiel von vorhin, ein Kohlekraftwerk finanziere, dann wird das mit Sicherheit jetzt erstmal Probleme bereiten bei dieser Messung. Und wenn man weiß, dass alle Geschäftsbanken bis 2045, 2050 in Europa da eine Null stehen haben sollen, dann wird das schwierig, sich da noch neue Finanzierung einfallen zu lassen. Und da fallen Geschäftsgebiete für Banken weg, da müssen sich neue ergeben und da ist ein Riesenumbruch gerade zu Gange. Und wir haben auch noch nicht für alle Kreditfälle eine Lösung, weil es mit Sicherheit auch Fälle gibt, wo es aktuell vielleicht noch gar keine Lösung gibt, weder technisch noch ökonomisch vor allen Dingen, dass sich Investitionen in Null-Emissionen wirklich rechnen. Aber der Weg ist erstmal aufgemacht und das ist, glaube ich, der Aufbruch, der es wirklich braucht bei den Banken, dass sich wirklich jeder damit beschäftigt.
Vielen Dank für die Insights. Das ist wirklich interessant. Ich würde gerne mit dir mal auf diese Führungsseite von doppelter Verantwortung von Führung schauen. Und ich habe, wenn ich dir zugehöre, habe ich den Eindruck, ihr habt Chancen ergriffen, die da waren. Und dann sind manageriale Entscheidungen oft ja einfach, weil der Business Case da ist, weil ich sagen kann, damit können wir erfolgreich sein. Erinnerst du dich auch daran, wovon ihr euch verabschiedet habt? Musstet ihr auch euch gegen etwas entscheiden auf dem Weg der Entscheidung für diese Finanzierungsmodelle?
Ja, klar. Also das gehört auch dazu. Ich kann da jetzt ehrlicherweise wenig zu sagen, weil ich in die Entscheidung nicht eingebunden war. Aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel. Wir haben im Sommer hat unser Vorstand und unsere Träger sich entschieden, das Flugzeugfinanzierungsgeschäft nicht fortzuführen. Das heißt, das bestehende Kreditbuch wurde veräußert. Das hatte mehrere Gründe, aber mit Sicherheit war und ist ein Grund auch das von mir gerade zitierte CO2-Ausstoßthema. Muss ehrlicherweise dazu sagen, wir wollen ja kein Greenwashing machen. Werden dadurch jetzt weniger Flugzeuge gebaut? Ich glaube nicht. Es wird halt jemand anders finanzieren, aber es wird immer weiter reduziert werden. Auch in der Europäischen Union wird man sich eben Gedanken machen, dass zumindest der Ausstoß, der Emissionsverbrauch immer geringer werden muss, damit es eben weiter finanziert werden kann. Das sind dann Geschäftsfelder, wo man dann auch als Bank sagen muss, okay, das müssen wir eben durch andere Finanzierung ersetzen.
Das bedeutet ja, dass das Marktumfeld für euch schon eine ganz, ganz große Rolle spielt und immer wieder diese Auswertung zu fahren und zu schauen, wie geht's weiter und so weiter und so fort.
Ja, klar.
Ich habe mich gefragt, gibt es Zielkonflikte, die euch auf dem Weg begegnen?
Ja, ich glaube, das liegt ja auf der Hand, dass es mehrere sind. Die hat man immer wieder. Und gerade wenn man Geschäft aufgibt, was ja auch Geld verdient hat, dann muss man das natürlich erklären können. Und das auch, da kommen sehr schnell, glaube ich, die Kapitalgeber, die Träger einer Bank rein, die natürlich diese Entscheidung treffen müssen. Und ich glaube, das kann man aber auch verallgemeinern, losgelöst von einer Bank, dass wir immer wieder beim Thema doppelte Verantwortung bei Unternehmen sich die Frage stellen, möchten das die Träger, die Eigentümer der Firma eigentlich? Das war die große und weite Welt. Jetzt brechen wir das wieder gerne auf die NordLB runter, die in ihren Trägernkreis vor allen Dingen den Sparkassen und als Mehrheitseigner dem Land Niedersachsen gehören. Unser Aufsichtsratsvorsitzender ist der Finanzminister Gerald Heere, grünes Parteibuch. Der ist ein großer Fan von dem. Wenn wir ihn sehen, kann man immer nur sagen, er ist ein großer Fan von unserem Geschäftsmodell und findet sehr gut, dass wir hier natürlich aus Niedersachsen heraus das ein oder andere Gute auch finanzieren, was eben genau zur Transition zu tun hat.
Es ist ganz schön. Du beschreibst sozusagen, ihr seid Teil der Lösung, indem ihr die Finanzierung der Lösungen übernimmt, und das ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sichtbar.
Du, ich muss es so formulieren, wir können natürlich immer nur etwas finanzieren, wo wir wissen, dass die Technik auch funktioniert. Das heißt, ja, wir müssen eigentlich uns auf einem sehr frühen Stadium immer wieder angucken, welcher Anbieter macht jetzt gerade was. Ich glaube, die Information ist schon mal sehr wichtig und hilfreich. Und dann wieder zu gucken, wo können wir denn das eigentlich mal in der Praxis uns ansehen, dass das auch funktioniert. Und erst dann, und in dem Stadium sind wir immer gerade, können wir dann auch eine Technik finanzieren.
Ja, und ich finde es schön, dass du beschreibst, dass der Purpose, den du vorhin benannt hast, eben nicht nur ein finanzielles Thema hat, sondern tatsächlich mit den Kundenthemen vor Ort, also mit den Immobilien selbst zu tun hat. Und ich höre so viel Faszination aus deiner Stimme und deiner Darstellung und denke, na, wenn der Virus auch in der Mannschaft ist, dann kann ich mir wirklich vorstellen, wie es bei euch mit der Freude aussieht. Du hast vorhin beschrieben, wie wichtig es ist, auch den Spaß an der Arbeit wieder nach vorne zu holen bei dem vielen Datensammeln. Und da habe ich mich doch gefragt, wie euch das gelungen ist als Leitungsteam.
Ja, also erstens, glaube ich, ist immer wichtig die Analyse, die Erkenntnis, dass das Problem überhaupt da ist, also Problembewusstsein geschaffen. Das war, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, letztes Jahr irgendwann im Herbst der Fall, dass uns aufgefallen ist, dass das immer negativ behaftet ist und eher lange Gesichter wir gesehen haben, wenn es um ESG gegangen ist. Mhm. Haben wir verschiedene Maßnahmen gegeben oder über verschiedene Maßnahmen gesprochen. Ehrlicherweise auch viel, viel einfach ausprobiert. Also immer wieder drauf zu schauen, was können wir für Erleichterungen geben? Müssen wir zum Beispiel bei dem von mir skizzierten Befragungsbogen beim Kunden, eigentlich muss der Kunde jedes Feld ausfüllen? Nee, muss er nicht. Wir haben auch, also jedes Feld, was wir haben, ist toll, weil wir dadurch natürlich näher dran sind und mehr wissen darüber. Wenn der Kunde aber eine Detailfrage gerade nicht beantworten kann, dann ist das, glaube ich, auch kein Beinbruch, weil wir immer noch deutlich mehr wissen, als wir vorher wussten. Und so können wir Daten messen. Und ich glaube, dieses von der Pflicht weg hin zum Nutzen, das erstmal zu erklären, wofür ist denn das eigentlich gut? Und wir haben auch durchaus, ja, wir haben das ESG-Tag genannt. Wir haben alle, die damit zu tun haben, mit einem wunderschönen Vortrag. Ich weiß nicht, ob er uns hier zuhört, aber Martin Berger von Brandt Berger hat uns hier einen wirklich launigen, tollen Vortrag und Nachmittag bereitet, der dann auch wirklich wieder Spaß und Sichtweise drauf gegeben hat, was wir eigentlich Gutes tun, warum das so notwendig ist, dass wir da unterwegs sind.
Mhm. Ja, lieben Dank. Was würdest du sagen, was sind so zentrale Learnings, die du vielleicht auch anderen Unternehmen mitgeben würdest auf dem Weg, Nachhaltigkeit stärker im Geschäft nutzbar zu machen oder ins Geschäft mit einzubeziehen und das im Unternehmen auch als auch kulturell, so wie du es eben gerade beschrieben hast, zu verankern?
Also ich glaube, man muss wirklich von mehreren Seiten, das geht nicht über einen Weg, sondern über mehrere Wege. Es funktioniert nicht, glaube ich, ohne die Anteilseigner, die Träger, die Firmeneigner, die müssen das wollen. Und die müssen den Vorstand, die Geschäftsführung auch entsprechend instruieren, dass man da etwas machen möchte. Ich glaube, sonst stirbt jede Initiative ab. Da kann man zarte Pflänzchen irgendwo aus der Belegschaft heraus, irgendwo die Mitarbeitenden können da durchaus Aktivitäten entwickeln. Aber damit es wirklich insgesamt in die Geschäftsführung, ins Geschäftsmodell übergeht, muss das von oben auch sehr klar gebackt und geplant werden. Und von der Mitarbeiterseite finde ich als Hinweis, wer es noch nicht probiert hat, vielleicht mit dem Team, mit dem man arbeitet, wirklich in dem nächsten Teammeeting einfach mal fragen, was treibt euch eigentlich an? Warum steht ihr morgens gerne auf? Wenn das Team gut miteinander kann, einfach mal transparent zu machen. Und das ist manchmal sehr überraschend, was Kollegen eigentlich wichtig ist. Damit kann man auch Teamregeln nochmal machen und ähnliches. Und das kann man dann ja auch nochmal auf Nachhaltigkeit münzen und sagen, was ist uns da eigentlich wichtig? Und auch da vielleicht eine Anregung. Wir haben in unserem Management-Team hier, dem Führungskräfteteam bei der Deutschen Hypo, einen Offsite-Termin im Jahr, den darf das Team gestalten. Das sind 2 Tage. Wo wir einen Tag irgendetwas gemeinsam machen, das ist meine einzige Vorgabe, und wir dann einen zweiten Tag klassisch im Offsite an unseren Themen arbeiten. So, und wir haben das jetzt dieses Jahr das zweite Jahr in Folge gemacht, und es waren immer soziale oder Umweltprojekte, die Kollegen rausgesucht haben. In einem Jahr haben wir ein Begegnungscafé renoviert und sind mit den Leuten, die dort als Gäste kommen, ins Gespräch gekommen, während wir Parkett, Laminat verlegt haben und gestrichen haben da im Treppenhaus. War ein sehr erhellender und toller Nachmittag, der eben beim Thema Nachhaltigkeit und Soziales vor allen Dingen wieder echt Nachdruck gemacht hat. Und wie gesagt, das haben meine Kollegen organisiert. Das war jetzt nicht irgendwie aufoktroyiert, sondern das haben sie selbstständig gemacht. Solche Themen und solche Tage sind erstmal, denkt man immer kurz davor, das ist jetzt, passt überhaupt nicht rein, weil natürlich ganz viele andere Themen gerade viel, viel wichtiger sind, als sich jetzt einen Tag rauszunehmen, um da irgendwo Renovierungsarbeiten für Dritte zu machen. Und nach diesem Tag weiß man wieder, wofür hat man das gemacht, welche Uhr hat sich jetzt gerade wieder gestellt und was hat es auch vor allen Dingen ganz, ganz egoistisch fürs Unternehmen, für das Team gebracht. Also wie eng sind wir jetzt wieder zusammengewachsen? Wie haben wir uns da jetzt eigentlich gesehen, erlebt? Und dann wieder die doppelte Verantwortung, die dann, glaube ich, diesen Stolz auch irgendwo rausträgt, dass wir in dem Team für die Gesellschaft dann auch größer geworden ist. Also das sind alles Maßnahmen, die im Kleinen erstmal, man nimmt die und ist es in Ordnung. Wenn man sie sich dann auf einem längeren Zeitstrahl anschaut, dann tragen sie alle dazu bei, dass das im Unternehmen fester verankert wird.
Ich höre ganz viel Sogfunktion des Themas Nachhaltigkeit. Da hat sich viel weiterentwickelt und da ist viel mitgewachsen. Ich muss immer lächeln, während ich dir zuhöre und denke, wow. Das
freut mich zu hören.
Bringt Spaß, sich das vorzustellen, dass da einfach was entstanden ist bei der Tendenz, die wir ja oft in unserer Gesellschaft haben, viel zu klagen und viel das Nichtmachbare und die Probleme zu sehen. Und du erzählst dir einfach eine Geschichte, wo aus der Regulatorik in die Geschäftsmodelle, ins alltägliche Tun, ins Mindset dieser Funke immer weiter überspringt. Und das finde ich ganz schön.
Du, deshalb ist mir das auch wirklich wichtig. Es ist wirklich eine Last und eine Sorge, diese Überregulierung. Ich könnte da als Bank wahrscheinlich ein Klagelied, was mehrere Podcast-Folgen füllen würde, singen. Ich glaube aber, dass das wirklich auch einen Effekt hat. Also wie vorhin diese Kausalkette, die ich beschrieben habe, durch die CO2-Bilanz der Banken, merken wir jetzt auch bei der Kundschaft, dass durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die jetzt Bestandteil des Geschäftsberichtes wird, die Unternehmensleitung zu unterschreiben hat, die vom Wirtschaftsprüfer geprüft werden wird, auf einmal eine ganz andere Verbindlichkeit in den Firmen und ein anderes Nachdenken auf den Geschäftsleitungsebenen zum Thema Nachhaltigkeit beginnt.
Ja.
Da waren die Banken, glaube ich, diesmal Vorreiter, weil sie eben der Regulatorik schon schneller da gemerkt haben, wie ernst das wird. Selbst wenn ich das Thema nicht mag, muss ich mich damit auseinandersetzen und ich muss mich nebenbei auch damit auseinandersetzen, ohne dass ich jetzt sage, ich bin ein Klimaskeptiker oder ich stehe voll hinter den Ideen dieses Klimawandels und glaube, dass wir da wirklich was gegen tun müssen. Unabhängig davon muss ich mich damit beschäftigen. Und das macht es, glaube ich, so attraktiv. Und wir werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren noch ganz viele Effekte sehen, dass die Regulierung in der EU, auch wenn alle immer stöhnen, in diesem Punkt, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass sich mehr bewegen und mehr Bewegung in die Unternehmen kommt, als das irgendwie durch eine Revolution von unten irgendwie hätte sein können. Also da gibt es eben die Verpflichtungselemente von Regulatorik auch, die hier eine positive Wirkung entfalten, auch wenn es wirklich immens viel kostet. Also da sind auch ein paar Sachen, die einfach ein bisschen zu viel sind.
Ich höre das, was du berichtest, ja viel. Wir sind auf dem Weg gewandert von dem, was müssen wir tun, hin zum, was wollen wir tun und wovon sind wir zutiefst überzeugt und dass das gut gelungen ist. Das gelingt ja auch nicht mit allem, was wir so müssen, dass es irgendwann auch eine intrinsische Motivation dazu gibt. Meine letzte Frage heute an dich ist, welche Ambitionen hast du für den weiteren Weg? Was ist so deine Vision, wie es weitergehen könnte? Was hättest du gerne als nächstes oder übernächstes?
Puh, schwere Frage. Also ich bin immer noch sehr gezeichnet aus dieser Road to Zero, weil wir, also ich habe noch nicht ehrlicherweise die ganze Idee, wie wir wirklich das gesamte Kreditbuch bei der Deutschen Hypo auf Null bekommen. Wir haben einfach ganz viele Immobilien in Deutschland, wo sich ein nachhaltiger Umbau nicht rechnet. Ich will damit sagen, wir haben bei ganz, ganz vielen Immobilien noch gar keine Idee, wie das ökonomisch nachher funktionieren soll, dass wir wirklich auf Null kommen. Und dabei eben auch das Soziale bei ESG im Blick behalten. Also wir finanzieren zum Beispiel einen Großteil grün bei Büro. Bei Wohnportfolien wird das schon ein bisschen durchlässiger, weil ich einfach auch der Überzeugung bin, dass das S sehr wichtig ist, dass wir Portfolien von Mehrfamilienhäusern auch finanzieren, die eben noch nicht grün sind. Weil es eben genau diese Effekte gibt, die ich vorher beschrieben habe. Also das ist ein ganz spannender Weg und da freue ich mich ehrlicherweise gerade drauf, immer wieder mit neuen Techniken, die vielleicht auch nicht ganz so kostenintensiv sind, wieder neue Lösungen zu entwickeln. Ich bin mir ganz sicher, dass wir da viel sehen werden, ob wir dann wirklich auf Null kommen in den nächsten 20, 25 Jahren. Soweit ist es ja nicht mehr bis 2045, 2050. Das weiß ich nicht, aber wir machen uns zumindest alle auf den Weg und der Druck ist da. Und das macht mal Sorge und mal Freude. Insgesamt überwiegt bei mir aber die Freude, dass sich einfach was bewegt und bewegen muss.
Ein besseres Schlusswort für unser Gespräch kann es ja gar nicht geben. Die Freude soll überwiegen über das, was sich bewegt und für den Weg, den wir zusammen gehen. Frank, ich danke dir sehr für die vielen Insights, die wir heute erfahren haben über euren Weg und wünsche mir sehr, dass er auch anderen Lust macht, den gleichen zu gehen. Vielen Dank, Frank.
Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Inga, für das Gespräch und dass ich hier sein durfte.
Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
Das war unser OSBI-Podcast, die ZukunftsmacherInnen. Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.